Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Scholz hat auf der dritten Station seiner Südamerika-Reise den neuen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva getroffen. Dabei sagte der Kanzler Brasilien Unterstützung bei den Bemühungen zu, die Abholzung des tropischen Regenwaldes zu stoppen. Einigkeit bestand zudem darüber, das Freihandelsabkommen zwischen dem Staatenbund Mercosur und der EU voranzutreiben. Von Scholz gewünschte Munitionslieferungen für von der Ukraine eingesetzte deutsche Flugabwehrpanzer lehnte Lula jedoch ab.
Zum Abschluss seiner Südamerika-Reise bleibt noch etwas Freizeit. Doch auch da hat Bundeskanzler Scholz den brasilianischen Präsidentenpalast fest im Blick. Ein neues Kapitel der Zusammenarbeit wollten die Regierungschefs gestern aufschlagen. Und das betont herzlich.
Ihr habt gefehlt, lieber Lula. Du siehst, wir haben gemeinsam viel vor.
Einigkeit besteht zum Beispiel im Ziel, den Regenwald zu schützen. Der Zusammenarbeit in Energiefragen. Beim Thema Ukraine-Krieg aber endet die Einheit. Der Kanzler wirbt offensichtlich darum, Präsident Lula zu einem Engagement für die Ukraine zu bewegen.
Dieser Krieg ist keine europäische Angelegenheit, sondern er geht uns alle an, weil er ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und die internationale Ordnung ist.
Präsident Lula bezeichnet den russischen Angriffskrieg zwar als schweren Fehler, will aber keinerlei Munition für die Panzer liefern, die Deutschland in die Ukraine schickt. Vielmehr bietet sich der 77-Jährige als Friedensvermittler an und möchte China mit ins Boot holen. Wir brauchen neue Friedensverhandlungen. Und dabei müssen unsere Freunde in China eine sehr wichtige Rolle spielen. Mit Russland und China hat das Land enge wirtschaftliche Verbindungen. Die will der Präsident nicht gefährden. Und als Vermittler könnte das selber seine Position in der Welt stärken.
Seit vielen Jahren seinen Traum, auch international wieder als Mediator aufzutreten. Und das ist Teil der Überzeugung, dass Brasilien als neutraler Akteur Menschen und Länder zusammenbringen kann.
Bei aller Freundschaft zu Deutschland und allen wirtschaftlichen Interessen wurde doch klar, dass Brasilien eine eigene, starke Rolle in der Weltpolitik anstrebt und dabei unabhängig von westlichen Interessen bleiben möchte.
Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kann wie geplant am 12. Februar wiederholt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte heute einen entsprechenden Eilantrag gegen die Wiederholung ab. Wegen zahlreicher Pannen hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof die Wahl vom September 2021 annulliert. Damit waren die Antragsteller nicht einverstanden. Eine grundsätzliche Entscheidung aus Karlsruhe zur Wahlwiederholung werden die Richter erst im Nachhinein fällen. In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar leicht gestiegen. Wie die Chefin der Bundesagentur für Arbeit Nahles erklärte, liege das vor allem an der Jahreszeit. Einige Branchen könnten wetterbedingt nicht arbeiten. Außerdem würden auch ukrainische Geflüchtete in die Zahlen einfließen. Laut der neuesten Statistik waren 2.616.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 162.000 mehr als im Dezember und 154.000 mehr als im Vorjahr. Die Quote liegt bei 5,7%. Transparency International kritisiert, dass die Korruption in Deutschland nicht ausreichend bekämpft wird. In dem heute vorgestellten neuen Korruptionswahrnehmungsindex landet Deutschland zwar unter den 10 besten Ländern von insgesamt 180, aber es werde zu langsam und zu wenig ambitioniert gehandelt. Bei der Korruptionsbekämpfung in Politik und Verwaltung trete Deutschland seit Jahren auf der Stelle.
Die Maskenaffäre. Für die Vermittlung von Maskengeschäften sollen Provisionen in Millionenhöhe geflossen sein. Aus Sicht von Transparency International ein Beispiel dafür, dass Deutschland bei der Korruptionsbekämpfung stagniert. Denn nach den neuesten Umfragen unter Experten beschreibt der Korruptionswahrnehmungsindex, dass Deutschland seit etwa 10 Jahren nicht vorankommt.
Nehmen wir das Beispiel des Maskenskandals. Hier haben wir gesehen, dass wir eine große Gesetzeslücke haben in Deutschland beim Thema Abgeordnetenbestechung. Hier brauchen wir unbedingt eine Verschärfung. Das haben auch die obersten Gerichte in Deutschland festgestellt.
Bei dem Ranking wurden insgesamt 180 Staaten bewertet. Am wenigsten Korruption gibt es in Dänemark, Schlusslicht ist Somalia. Insbesondere Staaten mit starken rechtsstaatlichen und demokratischen Institutionen schneiden gut ab. Dänemark folgen Finnland und Neuseeland. Deutschland bleibt unverändert auf Rang 9.
Die deutsche Bevölkerung hat großes Vertrauen in ihre Staatlichkeit, aber vor allen Dingen in Polizei, in Verwaltung, in Finanzbehörden, aber eben nicht in die Politik. Und da könnte Deutschland deutlich nachlegen. Wenn Deutschland diese Lücken schließen würde, werden wir in der Tat sehr viel besser dastehen, als wir es aktuell tun.
Mehr Transparenz und eine bessere Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden könnten Deutschland laut Transparency International in Zukunft besser vor Korruption schützen.
Quasi in letzter Minute hat Bayern die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung um weitere 3 Monate verlängert. Sie läuft heute in den anderen Bundesländern aus. CSU-Landesfinanzminister Füracker teilte mit, dass die Immobilienbesitzer in Bayern die Unterlagen nun bis Ende April einreichen können. Wer die Grundsteuererklärung bisher nicht abgegeben hat, erhält zunächst ein Erinnerungsschreiben. Bundesweit fehlen noch immer Millionen dieser Erklärungen. Künstliche Intelligenz könnte schon bald die Arbeit an Schulen und Universitäten grundlegend verändern, etwa Sprachsoftware wie ChatGPT. Der Chatbot ist in der Lage, verschiedenste Textformen zu verfassen, wie Aufsätze, Gedichte oder auch Lösungen von Examensaufgaben. Angesichts der Entwicklung forderte Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger heute eine Anpassung der Lehrerausbildung für mehr digitales Fachwissen. Denn die KI-Modelle würden das Lernen und das Abfragen von Wissen verändern.
Schreibe ein Gedicht über Regenwetter in 150 Wörtern. Selbst so etwas wie Lyrik beherrscht der Chatbot. Gefüttert mit Milliarden von Daten erstellt ChatGPT in Sekunden völlig neue Texte. Viele Studierende an der International School of Management in Hamburg haben das schon ausprobiert.
Ich habe mir Informationen oder Textentwürfe rausgesucht oder schreiben lassen, habe die aber nie natürlich eins zu eins verwendet. Es war mehr eine Inspiration.
Es fehlt aber noch an einigen Stücken, beispielsweise sind keine Quellen angegeben. Das würde auf jeden Fall noch fehlen für eine wissenschaftliche Arbeit.
Man sollte ihn nicht verbieten, weil ich sage mal, solche Programme wird es jetzt immer mehr geben und dann wird es schwierig, das zu verbieten.
Er als Professor plädiert für eine technische Lösung, um herauszufinden, wer einen Text geschrieben hat, KI oder Mensch.
Da wäre es vielleicht sinnvoll, so eine Art digitales Wasserzeichen einzuführen oder irgendwie einen Hinweis, dieser Text wurde erstellt von einer künstlichen Intelligenz.
Wichtig ist laut Experten auch, dass sich Lernende bewusst machen, was KI kann und was nicht. Denn ob etwas sachlich richtig ist, kann die Maschine nicht beurteilen. Das bleibt die Aufgabe von Schülern und Studierenden. Die müssten zudem alle verwendeten Hilfsmittel angeben, wie es an der Fachhochschule Kiel bereits gemacht wird.
Dann bewertet man eben auch das Geschick bei der Auswahl der Werkzeuge und bewertet nicht nur das fertige Werk am Ende, sondern auch den Produktionsprozess, wenn man so will. Das heißt, wie ist das Ganze designt worden vom menschlichen Autor? Welche Tools hat er genutzt? Sind diese Tools klug ausgewählt?
Die Entwicklung der Technologie steht noch am Anfang. Doch schon jetzt scheint die künstliche Intelligenz das Lernen zu revolutionieren.
Mit einem Besuch im Westjordanland hat US-Außenminister Blinken seine zweitägige Nahostreise beendet. Bei einem Treffen mit Palästinenser-Präsident Abbas in Ramallah warnte er vor einer Zuspitzung des schwelenden Konflikts. Zuvor hatte er auch an Israels Premier Netanyahu appelliert, nichts zu unternehmen, was eine Zwei-Staaten-Lösung gefährden könnte. Das betreffe auch den illegalen Bau jüdischer Siedlungen im Westjordanland. Blinken rief zu einem Ende der Gewalt auf. In Frankreich haben die umstrittenen Pläne für eine Rentenreform erneut für Proteste gesorgt. Die Regierung von Präsident Macron will das Renteneintrittsalter auf 64 Jahre anheben. Erst vor 2 Wochen gingen deshalb mehr als 1 Million Menschen auf die Straße. Heute wurden unter anderem Schulen, die Bahn und Raffinerien bestreikt.
Sie wird nicht kommen, singen sie. Protest gegen die unpopuläre Rentenreform. Überall im Land, von Paris bis Marseille, demonstrierten Tausende gegen Macrons Rentenpläne. Im Fokus die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Wenn wir das heute akzeptieren, dann werden wir Jungen nicht bis 64, sondern bis 68 oder 70 arbeiten müssen. Ab 60 ist man oft nicht mehr gesund. Länger arbeiten beinhaltet das Risiko, krank zu werden. Gewerkschafter nennen sie die brutalste Reform der vergangenen 30 Jahre. Seit den 80er Jahren gilt die Rente mit 60 und später mit 62 hier als zentrale soziale Errungenschaft. Doch auch in Frankreich droht ein gewaltiges Defizit im Rentensystem. Die Reform ist unumgänglich, wenn wir uns in Europa vergleichen und wenn wir unser Rentenbeitragssystem retten wollen. Seit dem frühen Morgen Streiks und Stillstand in vielen Bahnhöfen, nur jeder dritte TGV fuhr heute. In Paris war der Metroverkehr stark eingeschränkt. Trotz aller Proteste will die Regierung die Reform bis zum Sommer durchsetzen. Doch das wird schwieriger als gedacht. Macron hat keine ausreichende Mehrheit im Parlament. Und immer mehr Abgeordnete, auch aus den eigenen Reihen, sind gegen die Reform. Der Präsident hat mit seinem Reformvorhaben nicht überzeugt. Der Druck auf die Regierung steigt.
Papst Franziskus ist zu einem mehrtägigen Besuch in die Demokratische Republik Kongo gereist. In seiner ersten Rede appellierte der Papst, den blutigen Konflikt im Land zu beenden. Außerdem forderte Franziskus eine eigenständige Entwicklung Afrikas. Grund für die anhaltende Gewalt in Kongo sei unter anderem wirtschaftlicher Kolonialismus. Der Kongo wird seit Jahren von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen und der Armee erschüttert. Trotz reicher Rohstoffvorkommen lebt der Großteil der Bevölkerung in extremer Armut. Er kommt nur etwa alle 50.000 Jahre der Erde so nah wie in diesen Tagen. Der Komet mit dem etwas sperrigen Namen C2022E3. Bei seinem letzten Vorbeiflug lebten noch Neandertaler in Europa. Der Himmelskörper hat einen Durchmesser von rund einem Kilometer. Am Nachthimmel ist er an seiner grünlich schimmernden Hülle zu erkennen, sofern die Licht- und Wetterverhältnisse mitspielen.
Komet C2022E3ZTF ist in dieser Woche mit Teleskop oder Fernglas gut zu sehen, bei klarem Himmel ab 19 Uhr.
Den habe ich ja nur Möglichkeit, einmal in meinem Leben zu sehen. Der ist ja nächstes Jahr nicht wieder da, nicht so wie die Planeten oder der Sternhimmel.
Vor 50.000 Jahren war der grüne Komet zuletzt so nah an der Erde. Seine Gashülle, die Coma, ist ungewöhnlich grün.
Kometen bestehen auch aus Eis und dieses Eis geht sofort in den gasförmigen Zustand über, wenn es der Sonne sehr nahe ist. Und deswegen hat man diesen Schweif und die Coma um den Kometen herum.
Der Komet wurde am 2. März 2022 erfasst, mit einem verhältnismäßig kleinen Kern von einem Kilometer. Seine größte Erdnähe erreicht er bei 42,6 Millionen Kilometern. Seine Bahn verläuft jetzt zwischen großem und kleinen Bären in Richtung Polarstern.
Vielleicht als Möglichkeit, das abzuschätzen, es ist ungefähr 100 Mal weiter von uns entfernt als der Mond. Also das ist schon noch mal eine Ecke, reicht aber, dass man ihn theoretisch mit bloßem Auge sehen kann.
Ab Mitte Februar wird er aus unserem Blickfeld verschwinden und auf seiner Reise durchs All auch unser Sonnensystem verlassen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 1. Februar.
Die Kette der atlantischen Tiefausläufer reißt nicht ab und so bleibt es unbeständig und im Norden sowie in der Mitte sehr windig bis stürmisch. Im Süden fällt heute Nacht zeitweise Regen, im Bergland Schnee, sonst gibt's einzelne Regen- und Schneeregenschauer, gegen morgen an der Nordsee erste Graupelgewitter. Morgen zeigt sich die Sonne nur selten. Im Norden und Nordosten, später auch im Westen und in der Mitte sind kräftige Regen, Schneeregen und Graupelschauer unterwegs, stellenweise mit Blitz und Donner. Weiter südlich sind die Schauer seltener. Heute Nacht 5 bis 0 Grad, an den Alpen leichter Frost. Im östlichen Bergland morgen knapp über 0, am Rhein nahe 10 Grad. Auch am Donnerstag unbeständig, im Osten windig, im Süden regnerisch, in den Alpen ergiebige Schneefälle. In den folgenden Tagen weiterhin wechselhaft. Wind und Niederschläge lassen allerdings nach.
Um 22.15 Uhr schauen wir in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni nach Brasilien und sprechen über Lulas Vermittlungsangebote im Ukraine-Krieg. Außerdem geht es um die weiter unklare Lage für die Mitarbeitenden beim kriselnden Handelskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.